NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Januar 1920. Das Betriebsrätegesetz wird verabschiedet.
Ein wuchtiger 30-Tonnen-Schmiedehammer saust auf das glühende Metallstück. Zwischen den Schlägen streut der Schmied Sägespäne auf den Ring. Damit nichts anpappt, erklärt Waldemar Kaczmarczyk, der in diesem Werk jeden Winkel kennt. Anschließend hält er mit den beiden Schmieden ein kleines Schwätzchen.
Grundsätzlich ist es einfach mal, um auch vielleicht mal ein bisschen Frust loszuwerden vom Kollegen, der gerade unzufrieden ist über eine Situation, über eine Entscheidung. Ist einfach wichtig auch, dass man durchgeht und mit dem Kollegen spricht. Ja.
Denn der 49-Jährige ist der Betriebsratschef des Unternehmens, Vorsitzender eines neunköpfigen Gremiums, das alle 4 Jahre von den knapp 200 Beschäftigten neu gewählt wird. Wir sind bei der Schmiedag GmbH in Hagen-Eckesey. Das Werk am Flüsschen Volme ist fast 200 Jahre alt. Die Firma stellt große Formteile aus Stahl her, zum Beispiel Pleuelstangen für sehr große Motoren. Industriebetriebe wie dieser haben den Stadtteil geprägt, ebenso wie die Menschen, die hier arbeiten.
Ich bin hier in Hagen aufgewachsen. Ich bin seit 34 Jahren bei der Schmiedag tätig. Und mein Vater war über 30 Jahre auch hier beschäftigt in verschiedenen Abteilungen. Also mein Onkel, mehrere Onkels, also ich kenne die Firma eigentlich schon immer.
Schmiedag GmbH, so hieß die Firma nicht immer. 1920 war das Unternehmen eine Aktiengesellschaft und nannte sich Grünthaler Eisenwerke AG. In diesem Jahr beschloss die Weimarer Nationalversammlung ein Gesetz, das als ein Meilenstein in der Geschichte der Mitbestimmung von Arbeitern und Angestellten angesehen werden kann und ohne dass auch Waldemar Kaczmarczyk heute einen anderen Job hätte.
Paragraph 1. Zur Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber und zur Unterstützung des Arbeitgebers in der Erfüllung der Betriebszwecke sind in allen Betrieben, die in der Regel mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigen, Betriebsräte zu errichten.
Urplötzlich vom Himmel fiel sie nicht, die Idee von den Betriebsräten. Schon Ende des 19. Jahrhunderts und zuletzt während des Ersten Weltkriegs erkannten die Unternehmer, dass der alte Herr-im-Hause-Standpunkt nicht mehr zu halten war.
Es entstanden Arbeiterausschüsse schon im Wilhelminischen Kaiserreich, die anfänglich von den Gewerkschaften erstmal abgelehnt wurden. Die haben gesagt, also das ist so eine Scheinbeteiligung, da wollen wir nicht mitmachen.
Wolfgang Jäger ist Historiker bei der gewerkschaftseigenen Hans-Böckler-Stiftung. Es sind vor allem die selbstbewussten Kumpel in den Kohlerevieren, die die Entwicklung vorantreiben, sagt er.
Dann nach dem zweiten großen Bergarbeiterstreik 1905 beteiligen sich auch die Bergarbeitergewerkschaften an diesen Wahlen zu den Arbeiterausschüssen. Das sind frühe Betriebsräte.
Mit dem Kriegsende und der Kapitulation im November 1918 wird das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in Deutschland richtig durchgeschüttelt. Der Kaiser muss abdanken und viele Großindustrielle befürchten, dass sie es dem Monarchen gleich tun werden. In vielen Städten entstehen sogenannte Arbeiter- und Soldatenräte. Sie übernehmen die Macht und fordern vielerorts die Sozialisierung der Wirtschaft, zumindest der Schlüsselindustrien.
Wir haben also im Jahre 1919 so eine Umbruchssituation, wo es einerseits diese Tradition schon gibt der Arbeiterausschüsse, die ja schon aus dem Kaiserreich kommen. Und wir haben jetzt diese revolutionäre Bewegung mit sehr unklaren Zielsetzungen. Und jetzt beginnt so ein Ringen, wie soll es weitergehen, entweder mit den Arbeiter- und Soldatenräten oder mit den Arbeiterausschüssen.
Das sogenannte Stinnes-Legin-Abkommen will Ruhe in die Sache bringen. Zum ersten Mal werden die Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeiter und Angestellten anerkannt. Der 8-Stunden-Tag wird festgelegt, Tarifverträge und sogenannte Arbeiterausschüsse verpflichtend verabredet. Nur eine echte Mitsprache bei wirtschaftlichen Entscheidungen bekommen die Beschäftigten nicht. Und an genau dieser Frage entzündet sich in der Nationalversammlung in Weimar ein Streit. Ein blutiger Streit. Die linke USPD ruft anlässlich einer Debatte um das Betriebsrätegesetz am 13. Januar zu einer Protestkundgebung auf. Es gibt Tumulte, die Polizei schießt scharf. 42 Menschen verlieren an diesem Tag auf dem Platz vor der Nationalversammlung in Weimar ihr Leben. Drinnen wettert der USPD-Abgeordnete Kurt Geier.
Der Name Betriebsrätegesetz soll nur dazu dienen, um Verwirrung in den Köpfen der Arbeiterschaft anzurichten, die den Weg zum Sozialismus im Rätesystem sehen. Hat doch die Regierung sich von vornherein aufs Schroffste gegen das Rätesystem ausgesprochen.
Auch Gewerkschaftshistoriker Wolfgang Jäger sagt rückblickend, zumindest der Name Betriebsrätegesetz sei ein Etikettenschwindel gewesen. Denn ein Umsturz nach bolschewistischem Vorbild war das nicht, was die Regierungsmehrheit aus SPD, katholischem Zentrum und liberaler DDP am 18. Januar 1920, heute vor 100 Jahren, verabschiedete.
Dieses Gesetz von 1920 steht also in der Tradition der Arbeiterausschüsse aus dem Wilhelminischen Kaiserreich und darin ist eben festgeschrieben, die bis heute gültige Doppelloyalität der Betriebsräte, einerseits also die Interessen der Beschäftigten zu vertreten, andererseits aber auch für den Betriebszweck zu wirken.
Mit anderen Worten? Betriebsräte sollen nicht blockieren und verhindern, sondern sie sollen dazu beitragen, dass ihre Firma erfolgreich ist, Gewinne macht und damit weiter existieren kann. Das unterstützt Waldemar Karzmarzik von der Hagener Schmieder GmbH voll und ganz. Manchmal sagen Kollegen zu ihm, er solle mal auf den Tisch hauen und eine härtere Gangart gegenüber der Geschäftsführung wählen. Vielleicht mit Hilfe der Gewerkschaft IG Metall auch mal mit Streik drohen. Vor allem dann, wenn es ums Geld geht. Doch das sei nicht sein Verständnis von Betriebsratsarbeit, sagt er.
Ich habe es bei der letzten Belegschaftsversammlung auch gesagt, wir sind eigentlich ein Betriebsrat, unser ganzes Gremium ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Das heißt, einen schnellen Erfolg könnten wir vielleicht haben. Der Erfolg, den der Kollege vielleicht sieht, schnell sein Geld wieder zurückkriegen, schnell wieder eine Prämie zu kommen, das ist in Ordnung. Aber wir wollen langfristig an das Geld drankommen wieder, das wollen wir uns erarbeiten. Nur wir können es nur kleine Schritte erreichen und wir gestalten halt mit.
Dazu dienen die monatlichen Betriebsratssitzungen. Dann kommen alle neuen Mitglieder zusammen. In seinem Büro, in dem keine rote IG Metall-Fahne hängt, dafür die blaue seines Lieblingsfußballvereins, bereitet Waldemar Karzmarzik die Themen schon mal vor.
Turnusmäßig gucken wir uns die Gewinn- und Verlustrechnung vom Vormonat an, die dann vorliegt. Die Einzelpunkte gehen wir durch. Dann halt das Thema Personal, Leiharbeiter, fällt unter Personal, ja, Einstellungen wird diskutiert. Und halt betriebliche oder abteilungsmäßige Probleme stehen jedes Mal turnusmäßig auf der Tagesordnung.
Das reicht vom Schichtplan an den Schmieden bis hin zur Speisenkarte in der Kantine. Ob aber die Gewinne der Firma in Hagen am Ende des Jahres an die Muttergesellschaft überwiesen werden oder nicht, das entscheidet nicht der Betriebsrat. Was er darf und was nicht, regelt jetzt das Betriebsverfassungsgesetz von 1952, der Nachfolger des Betriebsrätegesetzes von Weimar. Dort steht auch, dass der Betriebsrat das Recht auf eigene Räume hat und dass das Unternehmen seine Arbeit bezahlen muss. Trotz dieser vielen Auflagen haben sich Betriebsräte aus Sicht der Wirtschaft bewährt, sagt Hagen Lesch, Tarifexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
Wir haben selber in einer aktuellen Unternehmensbefragung vom letzten Jahr herausgefunden, dass Betriebsräte und Unternehmensleitungen sehr kooperativ miteinander umgehen. In 9 von 10 Fällen findet man eine einverträgliche Lösung, wenn man Probleme angehen muss. Das heißt, es funktioniert sehr gut, die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung. Allerdings bezieht sich das auf diejenigen Unternehmen, die eben einen Betriebsrat haben.
Und das sei die Krux, so Hagen Lesch. Nur 10% aller Betriebe in Deutschland haben tatsächlich einen Betriebsrat. Das sind vor allem die größeren Unternehmen. Kleinbetriebe und hier insbesondere inhabergeführte Firmen wählen seltener einen Betriebsrat.
Das liegt daran, dass der Inhaber wohl offensichtlich größere Vorbehaltungen auch gegenüber Betriebsräten hat, weil er eben seinen, ja, wie man so schön sagt, Herr im Hause Standpunkt etwas eingeschränkt sieht. Natürlich muss er Informationsrechte und auch Mitbestimmungsrechte dann abgeben und er fühlt sich dann eher eingeschränkt.
Schmiedag gehört heute zur Georgsmarienhütte, der Firmengruppe des Unternehmers Jürgen Großmann mit insgesamt 7000 Beschäftigten in Deutschland und Europa. Waldemar Karzmarzik hat aber auch schon andere Zeiten erlebt. 8 Jahre lang gehörte die Schmiedag zu einem französischen Konzern. Da mussten die deutschen Manager durchziehen, was die Zentrale diktierte, und der Betriebsrat hatte wenig zu melden. Ganz anders sieht es mit dem heutigen Management aus. Und auch Geschäftsführer Heinz Kleenen lobt die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.
Unternehmen unserer Größenordnung leben auch davon, dass wir schnell zu Entscheidungen und Lösungen kommen. Und da muss man eine gewisse Vertrauensbasis haben zueinander und wissen, wenn er A sagt, dann ist das A.
Besonders wichtig war dieses Vertrauensverhältnis 2016. Da geriet Schmiedag in eine existenzbedrohende Krise, weil ein großer Kunde überraschend abgesprungen war. Der einzige Ausweg? Ein hartes Sanierungsprogramm. 60 Mitarbeiter mussten über einen Sozialplan gehen. Diejenigen, die bleiben durften, mussten auf Geld und andere tarifliche Leistungen verzichten.
Das waren schmerzhafte Einschnitte und sind immer noch schmerzhafte Einschnitte, aber ich glaube schon, dass die Belegschaft es in Summe sieht, dass es Früchte trägt, dass wir da aus diesem Schlimmsten erstmal raus sind und dass wir am richtigen Weg sind. Das waren ja nicht nur Verzichte, es wurde auch investiert durch die Verzichte. Also wir haben es direkt rein, um uns halt diesen Vorteil wieder zu holen, dass wir uns weiterentwickeln können.
Aus Sicht des Betriebsrates ist das eine Gratwanderung mit hohem Risiko. Er verzichtet auf Leistungen, die von den Gewerkschaften in Flächentarifverträgen errungen wurden, um den Betrieb und damit die Arbeitsplätze zu retten. Bei Schmiedag, so sieht es Geschäftsführer Heinz Kleinen, scheint das zu funktionieren.
Wir haben uns nach der Restrukturierung, die leider dann auch dazu geführt hat, dass hier Arbeitsplätze verloren gegangen sind während der Restrukturierung, haben wir uns neu aufgestellt, sodass wir heute durch das Marktwachstum und Umsatzwachstum, was wir erreichen konnten in den letzten Jahren, wieder den Beschäftigungsstand haben, den wir vor der Restrukturierung hatten.
Das ist kein Einzelfall, sagt Hagen Lesch. Gerade in Krisenjahren werden in vielen Firmen solche Betriebsvereinbarungen geschlossen, die von den besseren Tarifverträgen der Gewerkschaften abwichen. Aber solche Öffnungsklauseln sind ausdrücklich vorgesehen.
In dieser Zeit hat man eben vielfach ja sozusagen getauscht, eine Beschäftigungszusage gegen Lohnverzicht oder eine Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich. Und hier zeigt sich auch in Studien, dass die Betriebsräte häufig als sehr kooperativ eingestuft wurden vom Management und zwar häufiger auch als Gewerkschaften. Ich glaube, gerade diese Bündniskultur, die Frage der Bündnisse für Arbeits- und Beschäftigungs- und Standortsicherung, da haben sich die Betriebsräte sehr stark bewegt, also gerade in der Krise.
Große Krisen und spektakuläre Arbeitskämpfe, sie haben einige der 200.000 aktiven deutschen Betriebsräte bundesweit bekannt gemacht. Rainer Einenkel etwa, den Bochumer Opel-Betriebsratschef, der monatelang gegen die Werksschließung kämpfte. Oder Manfred Bruckschen von Krupp, der neben Firmenboss Kromme stand, als die Arbeiter in Rheinhausen mit rohen Eiern warfen. Und vergessen auch der Ausspruch von Hösch-Betriebsrat Werner Nass nach der feindlichen Übernahme durch den Nachbarn Krupp.
Ich sage für diese Belegschaften, das ist Denver-Clan im Ruhrgebiet.
Negative Schlagzeilen machten mehrere Volkswagen-Betriebsräte, die wegen Veruntreuung verurteilt wurden. Insbesondere ihre hohen sechsstelligen Gehälter sorgten für Unmut und warfen die Frage auf, ob sie dann noch im Sinne der einfachen Arbeiter handeln, wenn sie wie Manager bezahlt werden. Wolfgang Jäger von der Hans-Böckler-Stiftung warnt vor schnellen Verurteilungen. Professionelle Betriebsratsarbeit sei eine Art Co-Management und müsse entsprechend bezahlt werden.
Diese Betriebsräte, die eben in großen Unternehmen in ganz großer Verantwortung stehen, nehmen natürlich wahr, dass es zur Bezahlung der Unternehmensvorstände und ihrer Bezahlung eine Riesendifferenz gibt. Man kann einen Betriebsrat nicht weiter bezahlen wie einen Werkzeugmacher, sondern der muss auch ein entsprechendes Entgelt bekommen.
Von einem sechsstelligen Gehalt kann Waldemar Kaczmarczyk von der Hagener Schmiedag nur träumen. Er verzichtet sogar auf die Freistellung, die ihm zustände, und arbeitet stattdessen im Materialeinkauf. Seine Begründung?
Als Betriebsrat erwarte ich oder denke mal, wir müssen alle eine Schippe drauflegen, um da rauszukommen aus der Situation, aus der Krise. Und da muss man eigentlich mit gutem Vorbild vorangehen und sagen, dann fange ich bei mir an und zeige den Leuten, dass ich eben auch nicht sage, ich bin damit mit Freistellung fertig. Ich mache auch einen zweiten Job.
Er hat Spaß an beiden Jobs, sagt er. Und das glaubt man ihm auch sofort. Auch wenn nicht immer alles spaßig war. Etwa als er seinen Kollegen erklären musste, dass sie ihre Stelle verlieren werden. Zweimal ist das schon passiert. Ein drittes Mal, sagt Waldemar Kaczmarczyk, will er das nicht erleben.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Verabschiedung des Betriebsrätegesetzes heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.